Hallo liebe Textguerillas, hallo Freunde des Steuerrechts. Das hier ist Textguerilla, der Podcast, der dir Steuern so erklärt, dass sie für jedermann verständlich sind. Und die heutige Folge heißt natürlich Provisionen aus Schneeballsystemen und Betrugsmaschen. Und es wird ein bisschen kontroverse Folge sein für manche von euch, die denken, warum mache ich jetzt sowas? Ich werde da gleich drauf eingehen und werde dann die ganzen Probleme mal auf den Tisch bringen, die an dieser Stelle lauern. Freut euch drauf! Schneeballsysteme und Betrugsmaschen, grauer Kapitalmarkt, Haibs, wie man es auch immer nennen will. Also Sachen, die im Endeffekt nicht so ganz koscher sind. Und jetzt fragst du mich eventuell, wie kommst du denn überhaupt in diesen Bereich? Warum hast du mit so etwas Unsauberem zu tun? Warum machst du dir die Finger schmutzig? Wie auch immer du es nennen möchtest. Ich möchte halt an dieser Stelle ein bisschen ausholen. Und nein, ich möchte mich nicht rechtfertigen, aber ich möchte erklären, warum ich mich dieses Themas annehme. Und zwar, wie ihr wisst, bin ich sehr aktiv im Bereich der Kryptowährungen und ich bin dorthin gekommen, weil ich halt merke, dass ein gewisser Schlag von Unternehmerpersönlichkeiten mich quasi dahin gezogen hat. Ich war ursprünglich mal angestellter Steuerberater in einem ganz konservativen Bereich, habe normale Betriebe betreut etc. Okay, tut gar nichts zur Sache. Im Endeffekt bin ich dann reingezogen worden in den, jemand hat mal gesagt, Sündenpfuhl des Network Marketings. So, Network Marketings ist natürlich jetzt nichts Verwerfliches. Das sollte allen mittlerweile klar sein. Es ist halt einfach eine interessante Vertriebsform. Allerdings sind dort natürlich auch Unternehmen ansässig, die manchmal, tja, anderen Leuten einfach nur das Geld aus der Tasche ziehen wollen. Network Marketing geht über Empfehlungen. Wenn eine Person, die ihr mögt, euch etwas ans Herz legt, dann seid ihr gerne bereit, es zu kaufen, auch wenn es vielleicht bei Lichte betrachtet gar nicht mal das geilste Produkt ist auf dem Markt. So, und das ist eben auch das Risiko dabei. Es gibt wahnsinnig viele Chancen, da gehen wir jetzt nicht drauf ein, aber es gibt ein Risiko. Und eben das, deswegen werden halt diese Schneeballsysteme, Ponzi-Systeme, Pyramidenspiele, Hypes, Betrugsmaschen, also wo eine Person ein Produkt aufzieht. Vielleicht gibt es dieses Produkt nachher gar nicht, er bewirbt es. Es gibt ein Network-System, es gibt starke Vertriebspartner mit großen Teams, die bewerben das und insofern wird Geld in dieses Produkt reingespült. Und naja, die Anonymität des Internets macht es relativ leicht, dass der Mensch, der es irgendwann mal ins Leben gerufen hat, sich dann mit dem Geld schnell und heimlich um die Ecke macht. Das muss übrigens gar nicht immer absichtlich passieren. Manchmal ist das Geschäftsmodell einfach auch nur nicht so gut, wie es zu Anfang mal geklungen hat. Also es gibt natürlich immer Unternehmenspleiten und wenn jemand da investiert, dann sagt er natürlich mal ganz leicht, dass halt dass es Betrug war und jemand folgt von vornherein nur an sein Geld rein. Hätte es nachher funktioniert, dann hätte er sich sicherlich nicht beschwert. Und ganz ehrlich, ich mag diesen Bereich des Network Marketings, weil dort einfach Personen unterwegs sind, die denken nach vorne innovativ, die wollen was reißen und sind manchmal nicht so ganz festgefahren wie andere Personen. Und ich wurde unglaublich inspiriert von dieser Szene und bin dankbar, dass ich dort gelandet bin. Also ein bisschen der persönliche Hintergrund und weswegen ich mich jetzt auch damit auseinandersetze. So, und jetzt ist dieses Thema ja Provisionen oder auch Gefahren bei Provisionen als Schneeballsystem und Betrugsmaschen. Jetzt fragst du mich vielleicht, eben als der Bedenkenträger, jetzt gibt es Leute, die haben damit Geld verdient, dass sie Schneeballsysteme, dass sie betrügerische Systeme empfohlen haben. Ja, jetzt mag es dabei Gefahren geben, aber warum soll man diese Person, warum soll man denen dann auch Informationen zukommen lassen, wie sie dort vielleicht besser rauskommen? Tja, dann stelle ich mal eben die Umkehrfrage. Denkst du wirklich, dass jede Person, die mal ein betrügerisches System empfohlen hat an seine Familie, die ihm nahestehenden Leute, an seine Freunde, denkst du, dass er das mit voller Absicht gemacht hat? Denkst du, er wusste, das war etwas, was irgendwann mal den Bach runtergeht, aber er wollte nur die Provisionen kassieren? Ich glaube, es gibt manche Leute, die haben kein Gewissen. Denen will ich nicht helfen, ganz ehrlich. Aber es gibt eben auch viele Leute, es ist ja, wie gesagt, Network Marketing. Es ist halt die Macht der Empfehlung, die dahinter steht. Ihr vertraut alle Leuten, die ihr kennt. Und die meisten Personen, die das empfehlen, die sind einfach von einem Produkt überzeugt. Und das ist natürlich im Network Marketing überall so. Nahrungsergänzungsmittel, helfen die wirklich? Keine Ahnung. Ist da vielleicht, sind da gepresste Apfel oder geschredderte Apfelkerne drin? Wenn es im Endeffekt hilft, sind Nahrungsergänzungsmittel eine super Sache. Das gleiche gilt für Kosmetika und das gleiche gilt natürlich auch für Finanzanlageprodukte. Über den Bitcoin mögt ihr denken, was ihr wollt. Wenn ihr damit reich geworden seid, dann ist euch dieser Hintergrund vermutlich vollkommen wurscht. Ja, genau. Also es gibt in dieser Branche einfach eine hohe Dynamik. Dadurch gibt es auch, es gibt viele Gewinner, es gibt aber auch viele Verlierer. Es wird sehr viel Geld getauscht. Und einfach die moralische Frage dahinter, wenn man sich selber dabei nichts vorwerfen kann, dass man etwas Falsches absichtlich empfohlen hat. Warum sollte einem da nicht geholfen werden? Gut, also das ist ein bisschen mein persönlicher Hintergrund, damit ich das einmal dargestellt habe und damit ihr auch meine persönlichen Beweggründe und meinen eigenen Hintergrund ein bisschen versteht. So, und jetzt mal zum eigentlichen rechtlichen Problem. Ich merke in der Vergangenheit oder in kürzerer Zeit, dass die Finanzämter natürlich damit konfrontiert werden mit diversen Systemen, mit denen ich mich in den letzten Jahren auseinandergesetzt habe. Das können Revenue-Share-Systeme gewesen sein, also das sind diese Systeme, wo man 10-mal am Tag irgendwelche Werbung anklicken muss und dafür an dem Unternehmenserfolg beteiligt wird. Das können solche Renditesysteme gewesen sein, wo man gesagt hat, okay, es gibt Trader, die halt mit deinem Geld an Börsenemissionen teilnehmen, die einfach ein sehr gutes Geschick dabei haben, Geld, also aus wenig Geld viel Geld zu machen und dich dadurch mit einer interessanten täglichen oder wöchentlichen Rendite daran beteiligen. Solche Systeme gab's und eben auch in dem Bereich Kryptowährung gibt's halt sehr viel. Man sagt, okay, zahl hier ein bisschen Geld ein. Es gibt Leute, die können da super mit handeln, die wissen, was sie tun. Und du kriegst, wenn du hier Anfang des Jahres 1.000 Euro einzahlst, am Ende des Jahres 10.000 Euro raus. Klingt super interessant. Und dann gibt es eben natürlich diese Personen, die Produkte empfohlen haben und die halt von den 1.000 Euro, die eingezahlt werden, nachher 10%, also 100 Euro rausbekommen. Das ist finanziell super lukrativ, vor allen Dingen, wenn hier hohe Beträge eingezahlt werden und man eben in so einer Höhe wie 10% beteiligt wird, dann kann man da sehr schnell viel Geld mit verdienen. Manchmal gibt es auch noch Vergütungspläne, die halt in die Tiefe gehen, sodass halt die Downline, also auch wenn halt der Kumpel von dem Kumpel nachher Geld einbezahlt, dass man da selber auch noch mit partizipiert. Alles super interessant und natürlich ist es auch ein toller Anreiz, sowas überhaupt zu empfehlen. So, und jetzt gucken wir mal steuerlich, was ist das denn eigentlich, wenn ihr so eine Provision erhaltet? Ihr sitzt in Deutschland, ihr werdet durch die Provision gewerblich tätig, Unternehmer. Und das bedeutet, ihr müsst natürlich auch Rechnungen schreiben. Unternehmer muss natürlich immer Rechnungen schreiben und gewerblich Tätiger. So, und das bedeutet, man schaut mal, wo ist denn die Firma ansässig, für die man arbeitet. Von dem bekommt man ja die Provision und das bedeutet, man schreibt ihnen die Rechnung. Im Endeffekt, man muss ihnen die Rechnung jetzt bitte nicht per Post hinschicken, aber man muss zumindest für seine Unterlagen eine sogenannte Proforma-Rechnung haben. Das bedeutet, du organisierst die Firmenadresse. Die bekommst du im Idealfall von der Firma selbst. Die steht auf der Homepage, die ist irgendwo im Handelsregister eingetragen. Wenn das in Deutschland ist, dann ist das Ganze relativ einfach. Wir wissen allerdings, dass das Internet nicht nur in Deutschland funktioniert, sondern dass man sich dort auch gerne mal exotischer Länder bedient oder eben auch einfach ausländischer Staaten. So, das kann jetzt also sein, dass eine Firma eben in Deutschland sitzt, dass sie im EU-Ausland sitzt oder dass sie ganz woanders sitzt, also meinetwegen in der Karibik oder in den USA. Das alles hat unterschiedliche Konsequenzen. Entschuldigung, das Ganze hat unterschiedliche Konsequenzen. Wenn man an eine Firma in Deutschland eine Rechnung schreibt, ist deutsche Umsatzsteuer drauf. Wenn man eine Firma in dem EU-Ausland eine Rechnung schreibt, dann ist keine Umsatzsteuer drauf, weder die deutsche noch die aus dem entsprechenden europäischen Land. Jedoch benötigt man eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, um nachzuweisen, dass der Leistungsempfänger, also dass die Plattform, eben auch ein Unternehmer ist. So, an dieser Stelle fängt das Problem an. Wenn es von vornherein wirklich eine kurzfristig angelegte Betrugsmasche ist, dann mag die Firma in dem entsprechenden Land zwar registriert sein für Zwecke Handelsregister, aber hat sie sich auch beim Finanzamt registriert, hat sie dort eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer erhalten? Im Regelfall nicht. Was heißt im Regelfall? Tatsächlich kenne ich keine Firma, die dergestalt vor die Hunde gegangen ist und die im Endeffekt so eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer nennen kann. Tja, und da ist eben auch schon das Problem. Das bedeutet, du als deutscher Unternehmer erbringst eine Leistung an eine Firma, an eine Gesellschaft im EU-Ausland und die kann nicht nachweisen, dass sie Unternehmer ist, weil du brauchst diese Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Das sagt zumindest das deutsche Finanzamt. Tja, und wenn du diese Nummer eben nicht hast, dann kannst du keine zusammenfassende Meldung beim Bundeszentralamt für Steuer abgeben. Du kannst dem deutschen Finanzamt also auch nicht diesen Nachweis bringen, dass die Firma dort tatsächlich Unternehmer ist. Wenn sie kein Unternehmer ist, was ist sie dann? Stimmt, dann ist sie eine Privatperson. Das führt umsatzsteuerlich zu der Konsequenz, dass dein Umsatz nicht ohne Umsatzsteuer ist, sondern mit Umsatzsteuer ist, nämlich mit deutscher Umsatzsteuer. 19% darfst du herausrechnen aus deiner erhaltenen Provision. Und jetzt nehmen wir einfach mal an, du hast durch Empfehlungsprovisionen 10.000 Euro im Jahr. Naja, wir sagen einfach mal 2017, weil die Steuererklärung 2017 muss bald abgegeben werden. Du hast 10.000 Euro erhalten. Was passiert dann umsatzsteuerlich? Wenn du 19% herausrechnest aus 10.000 Euro, dann kommst du auf 1.600 Euro. Und diese 1.600 Euro, die darfst du hier nach dem deutschen Finanzamt zahlen. So, und jetzt kommt das Fiese an diesem ganzen System. Es ist niemandem ein Schaden entstanden, dass die Gesellschaft, mit der du halt ein Business hier betrieben hast, für die du empfohlen hast, die haben sich ja nie im Ausland registriert, die haben nie diese Umsatzsteuer als Vorsteuer gezogen. Das lässt das System überhaupt nicht zu. Trotzdem bist du jetzt im Endeffekt mit diesen Kosten belastet. Weil wir wissen ja, versuch mal im Nachhinein, wenn es diese Unternehmen nicht mehr gibt, eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer zu erfragen. Du wirst keine Antwort bekommen, die Firma gibt es nicht mehr. Und wenn du von vornherein gefragt hättest, dann hätte dir niemand gesagt, die Nummer ist sowieso, du hättest sie nicht überprüfen können. Und tja, das ist einfach eine absolute Sackgasse. Das bedeutet, du kannst nur diese Firmen empfehlen, rein rechtlich, und weißt von vornherein, dass du die deutsche Umsatzsteuer dafür tragen musst. Und das Ganze ist überhaupt nicht im Sinn und Zweck des ursprünglichen Gesetzes. Nämlich, wenn ein Unternehmer an einen anderen Unternehmer eine Leistung erbringt, dann hat der andere Unternehmer dafür einen Vorsteuerabzug. Das Ganze ist insgesamt eine Nullsumme. Du zahlst die Umsatzsteuer, er holt sie sich wieder. In der europäischen Verkehr zahlt der Leistungsempfänger und holt sie sich wieder. Aber im Endeffekt hat niemand einen Nachteil von den Unternehmern. Das Umsatzsteuersystem ist ein System der Endverbraucherbelastung, also nur der Kunde, also derjenige, der nachher den Computer für sich zu Hause braucht, der die Bananen einkauft und isst, der ist der Endverbraucher und der zahlt die Umsatzsteuer. Tja, ganz schön fies, ne? Und jetzt kannst du natürlich an dieser Stelle sagen, ja, das ist doch überhaupt nicht im Sinne des Gesetzes. Ich kann hier einfach niemanden mehr erreichen bei dem Unternehmen, bei dieser Firma. Ich wurde hier tatsächlich selber in meinen inneren Werten durcheinander geworfen. Meine ganzen Freunde, denen ich das Produkt empfohlen habe, reden jetzt kein Wort mehr mit mir. Ich bin aus dem Fußballverein rausgeworfen worden. Und das Finanzamt, was sagt das nachher? Das interessiert uns doch nicht. Du hättest es von vornherein wissen müssen. Und wenn du es nicht in Erfahrung bringst, dann ist es deine eigene Schuld. Du bist Unternehmer. Und ich finde, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, an dieser Stelle hat sich die Welt ein bisschen gewandelt. Man geht nicht mehr in den Fahrradladen und weiß, dass der Fahrradhändler der Unternehmer ist, mit dem man hier das Business betreibt, sondern online funktioniert es ein bisschen anders. Es gibt eine Plattform, in die man wirklich Geld investieren kann, also die wirklich Geld von einem annimmt, manchmal auch registriert ist. Es müssen ja nicht unbedingt Betrugsmaschen sein. Trotzdem weiß man nicht als allererstes, wo diese Firma ansässig ist. Man weiß nicht zu Anfang, mit wem man hier Business betreibt. Wenn man sagt, es geht um Facebook, ist es die Facebook-Filiale oder ist es die Facebook-Zentrale in den USA? Nein, in Europa ist es die Niederlassung in Irland. Wie ist es bei Amazon? Da ist der Handelspartner grundsätzlich die Europa-Zentrale in Luxemburg. Wenn du allerdings etwas zugeschickt bekommst, dann bekommst du die Rechnungen teilweise auch von den deutschen Firmen, weil nämlich dieser Warenverkehr, da sieht es alles nochmal ein bisschen anders aus. Also ich will das Thema jetzt nicht auseinanderklamüsern, jedoch einfach sei an dieser Stelle gesagt, dass in unserer Online-Welt dieses System nicht mehr so einfach funktioniert und dass sich halt viele Unternehmen einfach über das Finanzamt hinwegsetzen. Wenn die Gesellschaft selbst registriert ist in, ich sag mal, den Vereinigten Arabischen Emiraten, in der Karibik, in, naja, Vanuatu. Ich will hier niemanden an den Pranger stellen, aber dort werden die wenigsten Firmen beim Finanzamt registriert sein, die es dort gibt. Tja, also, das ist halt ein grundsätzliches Problem. Das deutsche Finanzamt sagt natürlich, wir machen das alles so wie bisher. Und das ist ja auch nicht verkehrt. So steht es ja auch im Gesetz. Aber irgendwie ist es doch verkehrt. Jetzt habe ich noch einen anderen Sachverhalt, der aus meiner Sicht auch so ein bisschen kritisch zu würdigen ist. Wenn ihr jetzt ein System empfehlt, dann gibt es viele Unternehmen, die aus Russland oder den russischen Republiken, also ehemaligen Sowjetrepubliken heraus wirtschaften. Und da gibt es natürlich dann legitime und natürlich gibt es auch an dieser Stelle wieder betrügerische Systeme. So, aus irgendwelchen Gründen auch immer, sind diese Systeme oft in anderen Ländern registriert. Das mag vielleicht ein bisschen für die Außendarstellung sein. Vielleicht ist es auch einfach einfacher, aus rechtlichen Gründen einfacher, wie dem auch sei. Wenn dieses Unternehmen jetzt in Großbritannien registriert ist, aus Russland heraus aber arbeitet, dann bekommen ja alle Personen erstmal nur mit, dass es diese Betätigung aus Russland herausgibt. Alles andere, das geht oft an den Personen einfach vorbei, also an den Kunden, an denjenigen, die es bewerben. Und wirklich bei Lichte betrachtet, jetzt sagt natürlich der Theoretiker, musste wissen, musste hinterfragen, es gibt immer Mittel und Wege. Tatsächlich aber, wie kommt man denn da dran? Also man durchkämmt das Internet nach Möglichkeiten, Geld zu verdienen, man hört von Freunden davon, man kommt nicht erst auf die Seite des Unternehmens und informiert sich dann, sondern man kommt im Regelfall über Facebook-Ads, über Facebook-Gruppen, über Google-Suche zum Beispiel, kommt man auf diese Plattform und dann schaut man das System an und denkt, okay, das ist gut, das ist etwas, was ich bewerben könnte. Und dann sieht man, okay, agiert oder man hat zum Beispiel ein bisschen Kontakt und sieht, okay, das Unternehmen agiert aus Russland heraus. Findet im Impressum der Seite vielleicht auch gar nicht unbedingt was, das muss es ja nicht überall geben. Ja? Oder es gibt widersprüchliche Angaben an dieser Stelle. Und wenn man jetzt die Firma fragt, dann sagt man, naja, wir sitzen in Russland, siehst du ja, kannst auch gerne mal vorbeikommen. Und tatsächlich, wenn man dann dorthin fährt, dann sieht man eben Firmenzentrale, oft repräsentativ. Und an dieser Stelle wird einem dann auch gerne mal vorgeführt, was an dieser Stelle gemacht wird. So, und jetzt heißt es dann später an der Stelle vom Finanzamt, nein, 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 so ist es nicht. Diese Firma ist eingetragen, es ist eine Limited in Großbritannien. Und das bedeutet, Großbritannien gehört zur EU, ne? Ja. Und deswegen gibt es auch dort Umsatzsteueridentifikationsnummer. Wenn es keine gibt, dann ist diese Gesellschaft kein Unternehmer. Ne? Allein diese Tatsache, dass eine Gesellschaft, dass eine eingetragene Kapitalgesellschaft kein Unternehmer ist, gibt es, ist aber wirklich höchst selten. Oder ich sag mal der Ausnahmefall. Demnach ist diese Argumentation immer schon von vornherein ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber naja, das Finanzamt kann diese Argumentation bringen. Und dann stehst du da in der Bringschuld und musst sagen, okay, warum gibt es hier keine eingetragene Betriebsstätte? Kann ich nachweisen, dass die Geschäftsführer tatsächlich dort vor Ort sind? Wie sind die Verträge zwischen mir und der Firma aufgebaut? Also wo steht an entscheidenden Stellen wirklich Russland und wo steht nicht Großbritannien? Von vornherein oder, nein, was heißt von vornherein? Das war falsch. Wenn du nicht nachweisen kannst, wenn du nicht dokumentiert hast von vornherein, dann ist an dieser Stelle manchmal wirklich sehr schwierig, dass man da noch drankommt. Man muss ja auch sagen, wenn das Finanzamt erstmal eine Behauptung aufstellt, dann sagen viele, okay, gut, ich schluck das, ich will keinen Stress mit dem Finanzamt haben. Aber ist es denn richtig? Und vor allen Dingen ist es an dieser Stelle eben auch sehr teuer. Ne? Umsatzsteuer 19% aus 100% sind ungefähr 16% und das sind reine Kosten nachher für dich. Die kannst du wiederum steuerlich auf deine Einkommensteuer gegenrechnen. Aber das wird so teuer nachher. Und vor allen Dingen aus meiner Sicht unangemessen teuer. Ne? Also was heißt unangemessen? Aber an dieser Stelle es ist nicht rechtmäßig. Tja, also das ist eben auch ein großes Problem. Die Firma an sich ist registriert im EU-Ausland. Du hast davon einfach gar nichts gewusst. Und jetzt an dieser Stelle kommt das Finanzamt mit der Info um die Ecke. Und du sollst, naja, plump gesagt, dafür bluten. Jetzt muss man auch noch sagen, wenn du den Firmensitz findest und siehst, es ist ein Firmensitz in einem Drittland, ne, sei es in, naja, ich sage einfach mal in der Karibik, British Virgin Islands, dann kann es natürlich nachher sein, dass ein Finanzbeamter um die Ecke kommt und sagt, wir haben hier andere Informationen, dass das sich hier nur um eine Briefkastenfirma handelt. Tatsächlich wurde die Geschäftstätigkeit aus Deutschland aus ausgeübt oder aus Österreich. Und dann bist du wieder in diesem Dilemma, dass du nachher eine Umsatzsteueridentifikationsnummer bräuchtest und keine hast. Und wieder in Deutschland die Umsatzsteuer zahlen musst. Tja, viele Ansatzpunkte für das Finanzamt. Und ich glaube, du hörst schon, dass mir das Thema wirklich ein bisschen nahe geht, weil ich kenne halt viele Personen, die in diesem Bereich empfohlen haben und sehe an dieser Stelle eine Gefahr. Also die Frage ist immer, inwieweit das Finanzamt sowas aufrollen möchte. Aber klar ist auch, es wird immer alles gläserner. Und jetzt ist eben das Jahr 2018. Es geht um die Steuererklärung 2017. Es gibt auch noch ältere Jahre. Und wenn dann einfach mal aufgeräumt wird, diese ganzen Systeme vielleicht in einer großer angelegten Aktion mal verprobt werden, wo man sagt, okay, Upline, Downline, wie hängen die Personen miteinander? Irgendjemand liefert Informationen bei einer Betriebsprüfung und daher steht dein Name drauf. Hast du wirklich noch alles und kannst du wirklich noch alles nachweisen? Versuch also von vornherein das zusammenzusuchen an Screenshots, an Informationen, Schriftverkehr mit den Firmen, alles, was für deine steuerlich relevanten Annahmen irgendwie ein Beweis sein könnte. Bedeutet also, du hast mit einer russischen Firma ein Geschäft gemacht, hast diese russische Firma empfohlen. Gibt es dort einen Handelsregisterauszug? Hast du dir den zur Verfügung stellen lassen? Hast du vielleicht mit Repräsentanten der Firma geschrieben? Bist du vielleicht dort gewesen? Hast du Fotos gemacht? Alles das kann nachher von Relevanz sein, um das Finanzamt zu überzeugen, weil wenn das Finanzamt an dieser Stelle prüft, dann ist es immer etwas Persönliches und du musst immer einen Prüfer abholen, wo er steht und ihm sagen, hier, bei Lichte betrachtet, guck dir das doch mal an, wie hätte ich das sehen können? Und das ist einfach die Herausforderung, zu Anfang ihn wegzuholen von dieser Umsatzsteuer-Identifikationsnummer muss unbedingt da sein, Argumentation, bis zu dem, du warst der Unternehmer, du hast mit jemandem Business gemacht, du konntest dich aufgrund der Informationen, die du eingeholt hast, nun wirklich darauf verlassen, dass das aus steuerlicher Sicht vollkommen unbedenklich nachher auch für dich war und dass du nachher nicht in diese Umsatzsteuerfalle reintappst. Und jetzt zum Schluss gibt es mal ein Call to Action, nämlich wenn das Finanzamt dich gerade beginnt bei den Ohren zu packen, dann meld dich, lass uns hier eine Argumentation erarbeiten, warum du jetzt keine Umsatzsteuer zahlen musst. Wenn du dich hier wiederfindest und das Ganze sauber machen möchtest, dass du hier proaktiv werden möchtest, dass du vielleicht noch gar nichts angegeben hast beim Finanzamt, dass dir 2017 im Magen liegt, du weißt nicht, was du tun sollst, du hast keinen Steuerberater, den du hierzu ansprechen kannst. Lass uns drüber sprechen, meld dich. Mailadresse tax@winkler-hamburg.com steht in den Shownotes drin. Wenn du jemanden in deiner Umgebung hast, in deiner ehemaligen Upline, dem du heute nicht die Pest an die Backe wünscht, und das hoffe ich nicht, weil das hat er im Regelfall gar nicht verdient, dann sag ihm bitte auch, empfehle ihm diese Podcast-Folge, empfehle ihm meine E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme. Ich freue mich über deine Zuschrift. Wenn dir dieses Thema gefallen hat, wenn dir solche Themen gefallen haben, dann sag es. Wenn du es absolut kritisierst und verwerflich findest, dann sag es bitte auch. Meine Mailadresse hast du und du kannst mir gerne auch über Facebook schreiben. Die Seite ist Textguerilla. Genauso geschrieben wie in diesem Podcast. Und da freue ich mich drauf. Bis dahin wünsche ich dir, heute ist Freitagabend, ein wunderschönes Wochenende. Genieße es und bis zum nächsten Mal.